Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In Frankfurt am Main ging gestern die vierte Vollversammlung des Synodalen Weges zu Ende. Der Synodale Weg, Sie erinnern sich vielleicht, das ist der Reform- und Gesprächsprozess in der katholischen Kirche. Bischöfe, Priester und Laien sprechen dabei über dringend notwendige Veränderungen. Diesmal wurde über mehrere Reformpapiere zu wirklich fundamentalen Fragen diskutiert und teilweise auch abgestimmt. Und gleich am ersten Abend kam es zu einem Eklat. Direkt der erste Text zu einer veränderten Sexualethik fiel in der Abstimmung durch, weil zu viele Bischöfe dagegen gestimmt hatten. Wie sich die Stimmung danach entwickelt hat und was das alles für die Zukunft bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Klaus Hofmeister vom Hessischen Rundfunk. Er war die letzten Tage vor Ort. Herr Hofmeister, diese vierte Synodalversammlung war ja wirklich ein ziemliches Wechselbad der Gefühle. In welcher Stimmung sind Sie denn gestern nach Hause gefahren?
Ja, auch mit sehr ambivalenten Gefühlen, muss ich sagen. Ich war entsetzt, dass dieses Sexualpapier nicht verabschiedet wurde. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass man als Bischof immer noch eine Sexuallehre vertritt, über die die Katholikinnen und Katholiken seit Jahrzehnten eigentlich nur den Kopf schütteln. Da wäre das sehr gute Sexualpapier wirklich ein echter Perspektivwechsel gewesen. Sexualität als positive Lebenskraft zu sehen, eben nicht als Einfallstor des Bösen und auch die sexuelle Identität jedes Menschen zu würdigen. Der Schock sitzt bei mir, aber wohl auch bei allen tief, dass da eine konservative Minderheit, ganz egal was die Menschen heute denken, sich an die alte Lehre hält und ihnen die Realität heutiger Menschen offenbar egal ist. Aber auf der Positivseite, ich habe ja gesagt, ambivalente Gefühle, da steht, dass die Bischöfe dann doch wohl noch gemerkt haben, welchen Flurschaden die Neinsager da gerade anrichten. Es kehrte dann eine Besinnung ein und es gingen dann doch noch ein paar konkrete Handlungstexte auch in der Sexualethik durch und das hat mich so ein wenig auch mit dieser Versammlung versöhnt.
Lass uns noch mal ganz kurz beim ersten Abend bleiben. Warum genau löste das denn eigentlich solchen Ärger aus? Man könnte ja auch sagen, die Bischöfe haben da eben von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht.
Ja, das ist ihr gutes Recht. Was die Leute vor allem empörte, war, dass nur 3 von den 21 Bischöfen, die am Ende die neue Sexualethik zu Fall brachten, sich vorher in der Debatte überhaupt als Reformgegner zu erkennen gegeben hatten. Und so entstand das Gefühl, da sind konservative Heckenschützen am Werk, denen es um im Grunde Reformblockade geht, denen die ganze Richtung nicht passt und die jetzt auf der Zielgeraden im Grunde diesen synodalen Prozess einfach zerstören wollen. Die Redner, die sich etwas genauer damit beschäftigen konnten, beklagten, dass einige konservative Bischöfe sich in den vergangenen 2 Jahren bei der Vorbereitung oder auch weder bei den Hearings noch bei den Debatten eigentlich gar nicht eingebracht hatten, auch mit Änderungsanträgen sich nicht zu erkennen gegeben hatten.
Der Freitag und der Samstag verliefen dann ja doch wesentlich konstruktiver, wobei es auch da um wirklich heiße Eisen ging. Könnte man nicht vielleicht auch sagen, das ist doch eigentlich tatsächlich auch ein Durchbruch, der da passiert ist?
Ja, einerseits ja, also gerade was die Neubewertung der Homosexualität im Katechismus angeht, da geht ein Votum nach Rom, dass das geändert werden soll, dass also Homosexualität nicht weiter als schwere Sünde betrachtet werden soll. Das ist schon, sage ich mal, eine elementare Änderung, wenn das sich durchsetzt. Andererseits die Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts, dass also praktizierende Homosexuelle, Homosexuelle, die in einer Beziehung leben, nicht mehr von Kündigung bedroht werden dürfen. Auch das ist ja durchgegangen. Auch das ist eine tatsächlich dann reale Veränderung. Allerdings, was die Frauenfrage angeht, da ist es ja so, die Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken würde ja lieber heute als morgen Priesterinnen am Altar sehen wollen. Aber das liegt eben nicht in der Kompetenz des synodalen Weges. Trotzdem ist dieses Papier bedeutend. Man will mit diesem Papier im Grunde das römische Diskussionsverbot aufweichen. Papst Johannes Paul II. Hatte ja 1994 verfügt, dass die Frage der Frauen als Priesterin ein für alle Mal mit Nein beantwortet sei. Römische Kreise sagen, das war eine unfehlbare Lehrentscheidung, die nicht angezweifelt werden darf. Und das wird alles in diesem Frauenpapier sehr gründlich, theologisch sehr ausführlich auf über 30 Seiten in Frage gestellt. Also man will einfach mit diesem Argumentationspapier irgendwie die römische Front aufweichen und setzt auch darauf, dass sich auch andere Länder diese Argumente zu eigen machen. Denn das mit der fehlenden Gleichberechtigung, das liegt eben bei weitem nicht nur den deutschen Katholikinnen auf der Seele.
Wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen nachvollzogen. Das erste Papier am ersten Abend, das wurde eben abgelehnt. Die folgenden, denen wurde dann doch eigentlich mit einer großen Mehrheit zugestimmt. Was genau hat denn zu diesem Sinneswandel bei den Bischöfen geführt?
Diese Krise des ersten Tages, die führte dazu, dass einigen Bischöfen dann doch wohl dämmerte, welches fatale Signal sie da setzen. Wenn auch weitere Reformpakete scheitern sollten, dann wäre ja im Grunde der synodale Weg auch am Ende. Die Synodalregie hat dann auch ein bisschen reagiert, hat dann die Reformskeptiker dringend aufgefordert, sie mögen sich doch in die Debatten einbringen. Ja, und das taten sie dann auch. Sie gaben zu erkennen, dass man sich als konservativer Bischof hier beim synodalen Weg unter Druck fühle. Bischof Betzing hat dann anschließend vor wichtigen Abstimmungen seine Fraktion der Bischöfe immer zu Probeabstimmungen zusammengerufen, damit diese Pleite wie beim Sexualpapier einfach nicht mehr passieren würde. Und das führte alles dazu, dass der Zeitplan natürlich aus den Fugen geriet, aber das letztlich führte es auch dazu, dass dann weitere Papiere dennoch die nötige Mehrheit fanden. Die Reformblockade schien sich dann langsam aufzulösen, ob aus innerer Einsicht oder nur, weil der Preis eines Scheiterns unter den Augen der Öffentlichkeit nun auch den letzten Bischof dämmerte, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es dann eben auch diese beiden Handlungstexte, die ich eben schon erwähnt habe, zur Sexualethik, die dann tatsächlich mit großer Mehrheit durchgingen.
Wie bewerten Sie denn jetzt nach diesem Hin und Her der letzten Tage die Mächteverteilung in der Kirche? Haben sich da jetzt sozusagen die progressiven Kräfte durchgesetzt?
Ja, sie konnten sich am Ende durchsetzen. Bischof Betzing spielte dabei eine wichtige Rolle, weil es ihm gelang, konservative Bedenken aufzugreifen, aber auch deutlich zu machen, wie entscheidend es ist, dass die Kirche bei 350.000 Kirchenaustritten jährlich jetzt einfach nicht die falschen Signale setzt. Und es zeigt sich auch jetzt, dass unter den Laien es ja überwältigende Reformmehrheiten gibt. Und weil bei den zweiten Lesungen immer auch die Abstimmungsergebnisse der Bischöfe aufgeführt werden, zeigt sich eben, diese überwältigende Reformmehrheit, die wird bei den Bischöfen so nicht abgebildet. Die sind doch so zu einem knappen Drittel oder manchmal eben auch zu einem Drittel konservativ. Das heißt, einige Bischöfe stehen mit ihren Positionen im Kirchenvolk im Grunde auf verlorenem Posten. Das hat dieser synodale Weg auch gezeigt. Die sind mehr nach Rom hin loyal und den dortigen Lehren gegenüber als den Menschen hier in Deutschland. Das sehe ich im Grunde und viele mit mir als eine Krise des Bischofsamtes, wenn die Konservativen nur noch sozusagen sich in ihren konservativen Blasen bestätigen lassen, aber den Kontakt zum Volk verloren haben.
Vielleicht ist ja aber auch gerade das eine Chance des zukünftigen synodalen Weges, dass man da eben auch gezwungen ist, immer wieder in den Austausch zu gehen und den Kritikern gegenüber zu sitzen, oder nicht?
Auf jeden Fall. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es diese Entscheidung gegeben hat, dass der synodale Rat eingerichtet werden soll. Denn der synodale Weg geht ja jetzt im März 2023 mit der fünften und letzten Sitzung zu Ende. Und die Erfahrung, die da jetzt gemacht wurde, dass man einfach den Argumenten ausgesetzt ist, diese Erfahrungen, was richte ich eigentlich an mit meinen Lehrentscheidungen? Diese Konfrontation, die soll eben nicht nur beim synodalen Weg enden jetzt mit dem Ende des synodalen Weges, sondern die soll weitergehen. Deshalb ist eine Einrichtung des synodalen Rates beschlossen worden, wo genau das weitergeht. Also dass über die entscheidenden Fragen der Kirchenleitung auf Bundesebene von Laien mitberaten und auch mitentschieden wird.
Und trotzdem bleibt ja die Frage, was genau konkret wird sich jetzt eigentlich ändern? Denn es steht ja sogar in der Satzung des synodalen Weges, die Beschlüsse entfalten von sich aus keine Rechtswirkung.
Also bei den wirklich weltkirchlich relevanten Beschlüssen, Priesterinnenweihe, Änderung des Katechismus, da ist einfach Rom am Zug, muss man sagen. Das andere wird dann auch jetzt durch die Beschlüsse verlässlich in Deutschland umgesetzt. Das wird einfach Wirkung entfalten. Zum Beispiel das kirchliche Arbeitsrecht wird verändert werden. Auch diese Einrichtung des Synodalen Rates, das ist eine konkrete Entscheidung bei vielen anderen Dingen. Da gibt es so einen Frauenförderplan, der noch kurz bevorsteht in der zweiten Lesung. Also, dass angeregt wird, zum Beispiel Frauen auch in die Domkapitel mit einzubeziehen. Da ist die Frage, ja, wird das jeder konservative Bischof umsetzen? Damit rechne ich nicht. Ich rechne eher damit, dass es dann doch in manchen Fragen, die jetzt nicht bundesweit beschlossen worden sind, tatsächlich auch so eine Kirche der zwei Geschwindigkeiten geben wird. Das heißt, es wird so sein, dass Katholikinnen und Katholiken in Deutschland damit rechnen müssen, dass es tatsächlich so einen Flickenteppich gibt von progressiven und auch von eher konservativen Kirchentümern.
Das sagt Klaus Hofmeister. Er ist Religionsredakteur beim Hessischen Rundfunk und war die letzten Tage vor Ort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.